Hallo liebe Studis, hier kommt eine ganz besondere Podcast-Folge. Das Thema heißt Innenansichten und das Thema ist inspiriert von jemandem, der mich angesprochen hat. Wie ist das denn eigentlich bei euch wenn oder bei Ihnen, wenn Sie über ein mathematisches Problem nachdenken? Was passiert denn eigentlich, bevor Sie dann den ordentlichen Beweis hinschreiben? Wie funktioniert das? Ich sitze jetzt hier mit einigen Gästen, Imke Tobok, Mara Jakob,
hallo,
Patrick Saalfeld.
Hallo.
Und ich selbst, Rebecca Weidecker. Ich habe mir nämlich überlegt, dass eine Einzelfolge von mir kein gutes Format ist, um diese Frage zu beantworten. Dann haben Sie ja nur meine Sicht. Genauso war ich aber auch nicht sicher, ob man das irgendwie in einem Workshop oder so verpacken und verarbeiten kann. Und deswegen entstand dann die Idee, ich möchte einfach mit ein paar Leuten darüber reden, die jeden Tag mit dieser Frage zu tun haben, und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Deshalb sitzen wir jetzt hier zusammen, zu viert in meinem Büro, um meinen Tisch rum. Wenn Sie zwischendurch merkwürdige Geräusche hören, dann liegt das daran, dass hier jetzt halt viele Menschen sind. Normalerweise sitze ich da ja alleine und rede mit mir selbst. Die Leute habe ich schon vorgestellt, die werden auch gleich noch kurz was über sich selbst sagen als Einstiegsfrage. Und dann steigen wir in das Thema ein. An dieser Stelle schon herzlichen Dank für die Frage. Das war sehr interessant, hat mich selbst zum Nachdenken gebracht und ich bin selbst auch extrem gespannt auf das Gespräch, was wir jetzt führen. Los geht's. Ich bitte die Leute jetzt in der Reihenfolge, wie sie hier sitzen, sich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du gerade? Was sind aktuelle Probleme, über die du nachdenkst? Fangen wir vielleicht mit Patrick an. Der sitzt zu meiner Rechten.
Ja, hallo, ich bin Patrick. Ich bin Doktorand in der Algebra im dritten Jahr meiner Promotion. Über die Probleme, die ich gerade so habe und die ich lösen möchte, kann ich, glaube ich, nicht ganz so viel erzählen. Ich kann aber es grob umreißen, was ich tue. Ich untersuche Wirkungen von endlichen Gruppen als Mengen von Symmetrien. Diese auf bestimmten Punktmengen, die unendlich sind. Und ich habe gewisse Eigenschaften, die meine Struktur beschränken. Und am Ende möchte ich halt wissen, wie sehen diese Symmetrien aus?
Mhm. Vielen Dank für diese erste Runde. Mara?
Ja, ich bin Mara Jakob. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin, wobei es sich bei meinem Thema eher um ein didaktisches Thema handelt. Grob gesagt beschäftige ich mich mit den Übergangsschwierigkeiten, denen Studierende am Anfang ihres Studiums begegnen. Und da kennen mich ja schon einige, mit denen ich jetzt diese Studie durchführe.
Ja, speziell bei Mathe, da begegnet uns das ja viel mehr als in anderen Fächern, dass Leute beim Übergang von der Schule zur Uni große Probleme haben. Und das finde ich sehr spannend, rauszufinden, woran das liegt.
Die Mathematik kommt einem halt an der Uni erstmal komplett anders vor, als sie in der Schule war.
Mhm. Prima, vielen Dank. Weiter geht's.
Ja, hallo, ich bin Imke Tobok. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin auch in der Algebra. Ich habe vor 4 Jahren promoviert. Ich glaube, das ist 4 Jahre her.
Ja.
4,5. Und ich beschäftige mich mit Gruppentheorie, insbesondere endlicher Gruppentheorie, und ich betrachte Forschungsfragen, die zum einen darum handeln, wie sieht eigentlich die Struktur von diesen endlichen Gruppen aus? Können wir irgendwelche Untergruppen sehen, bei denen wir Eigenschaften erkennen können, die uns dann auch die uns irgendwas sagen über die ganze Gruppe im globalen Sinne? Oder ich beschäftige mich mit Fragen, gegeben ist eine Funktion, die geht von einer Gruppe in eine Gruppe oder in die reellen Zahlen. Okay, die reellen Zahlen sind ja auch eine Gruppe. Diese Funktion hat jetzt gewisse Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind durch eine Gleichung gegeben. Kann man sagen, wie die Funktion aussieht? Was können wir genau darüber sagen? Also, oder wir geben uns einfach nur die Gleichung vor und fragen uns, welche Funktionen erfüllen alle diese Gleichung?
Vielen Dank. Mein Name ist Rebecca Weidecker. Sie kennen mich, weil ich gerade die lineare Algebra lese. Und ich habe haufenweise Forschungsfragen zu verschiedenen Teilen der Gruppentheorie. Wenn Sie das interessiert, dann fragen Sie mich nochmal. Das wäre eine andere Podcast-Folge. Meine Rolle heute ist eher die einer Moderatorin. Und die Perspektive, die ich einnehme, ist dann auch eher die einer Person, die versucht zu verstehen, was für Schwierigkeiten Studis haben, die zum ersten Mal mit neuem Stoff konfrontiert sind. Die ein oder andere eigene Erfahrung werde ich mit einfließen lassen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Ich möchte jetzt, dass alle aus der Runde sich äußern zu einem Beispiel für eine mathematische Frage, wo Sie nicht sofort gesehen haben, wie es funktioniert. Das kann irgendwas im Forschungskontext sein. Wenn das zu kompliziert wird, ist es vielleicht jetzt nicht so gut geeignet, das hier zu erklären. Aber trotzdem kann man ja vielleicht das Gefühl beschreiben, was war los, was ist passiert und wie habe ich dann das Problem überwunden? Was war der Denkprozess? Imke, möchtest du anfangen?
Ja, also zu meiner Promotion habe ich mich ja eigentlich nur mit Gruppen beschäftigt und diese Sache mit den Funktionen, die kam erst nach der Promotion dazu. Und dann stellte mir jemand, der mit diesen Funktionen halt recht viel arbeitet, eine Frage und sagte, ich kann, wenn ich von R nach R mir Funktionen angucke, eine Gleichung aufstellen und alle Funktionen, die diese Gleichung erfüllen, sind eigentlich nur der Absolutbetrag. Wie ist denn das, wenn wir jetzt nicht diese Funktion betrachten von R nach R, sondern von einer Gruppe nach R? Kannst du mir darüber irgendwas sagen? Und dann habe ich halt angefangen. Ich habe erstmal geguckt, finde ich überhaupt ein Beispiel dafür?
Mhm. Das heißt, es war eine Frage, bei der du auf Anhieb keine Ahnung hattest, aber das Gefühl, du findest es interessant genug, um dich damit zu beschäftigen.
Also genau, wir haben dann sofort gesehen, aha, das Beispiel, was er eigentlich hatte, das konnte man sofort verallgemeinern. Aber die Frage war dann, ist das eigentlich das einzige Beispiel, was es gibt? Mhm. Und das war halt dann erstmal schwierig.
Mhm. Okay, vielen Dank. Mara, hast du ein Beispiel für uns?
Ja, ich habe letztens an der Diskussionsaufgabe von Serie 9 gesessen. Da ging es also darum, wenn eine Menge linear unabhängig ist, also eine Menge m, ob dann auch m hoch Alpha linear unabhängig ist, wenn Alpha ein Isomorphismus ist. Und ich wusste schon, dass die Aussage richtig ist. Und irgendwie stand ich aber in dem Moment auf dem Schlauch und wusste nicht so richtig, wie man es beweist. Kann auch sein, dass es schon an der fortgeschrittenen Uhrzeit lag, weil es irgendwie schon mitten in der Nacht war. Und genau, ich habe dann versucht, alle meine Konzentration zusammenzunehmen und habe also, was ich eigentlich immer mache, wenn ich was beweisen will, ich habe mir also aufgeschrieben, was weiß ich eigentlich, wie ist das, was ich weiß, was bedeutet das, was ich weiß, also wie ist das definiert, ich weiß, M ist linear unabhängig, was heißt das jetzt wirklich konkret nach Vorlesung, wo will ich eigentlich hin, was ist mein Ziel, was will ich zeigen, wie ist das definiert, was ich zeigen will. Und aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, von dem, was ich weiß, zu dem zu kommen, was ich wissen will. Mhm. Und irgendwann habe ich dann noch ein paar Beispielen mir das überlegt, auch ein paar Extrembeispiele, also besonders komische Abbildungen betrachtet,
ja, oder besonders einfache Mengen und so. Ja.
Genau, oder kleinere, irgendwelche besonders aussehenden Mengen und so weiter. Bin dann aber noch nicht auf den Beweis gekommen. Ich war dann auch müde und habe dann mein Heft zugeschlagen und habe dann im Bett weiter überlegt. Und das mache ich eigentlich immer ganz gerne, so ohne jetzt am Schreibtisch zu sitzen, einfach so weiterzudenken beim Zähneputzen oder beim Einkaufen oder wirklich in sich ins Bett legen. Und das hindert einen zwar ein bisschen am Einschlafen, aber ich finde es ganz spannend, dann weiter zu überlegen. Hat aber auch nichts gebracht. Also ich bin da noch nicht zu einer Lösung gekommen und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht. Hatte noch keine Lösung. Ich hoffe ja immer darauf, dass man vielleicht über Nacht auf einmal die, wie sagt man, die Erleuchtung kriegt
das
oder so.
Manchmal klappt das.
Nee, das ist bei mir auch noch nie passiert. Aber ich bin dann mit dem Auto zur Uni gefahren und habe dann das Radio ausgemacht und jetzt gesagt, okay, jetzt, es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Und habe das dann nochmal einfach mir laut vorgesprochen. Also was weiß ich, wo will ich hin? Mhm. Und dadurch, dass ich das wirklich laut ausgesprochen habe, bin ich dann relativ schnell eigentlich dann drauf gekommen, wie man es machen muss.
Ach, das ist ja interessant. Also das Selbstformulieren und sich auch selbst dabei zuhören, wie man das nochmal formuliert, das hat geholfen.
Genau, einfach, dass ich nochmal wirklich klar und deutlich gesagt habe, okay, was weiß ich jetzt, was kann ich damit anfangen? Mhm. Und mir ist nachts im Bett noch, abends im Bett noch ein Beweis nämlich eingefallen, von dem ich zuerst dachte, ah ja, so ist ja völlig logisch, so funktioniert das, aber wenn man sich das nicht aufschreibt, ist es immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht alle Voraussetzungen gebraucht habe und das ist immer ein Zeichen dafür, dass mit dem Beweis irgendwas nicht stimmen muss. Also wenn ich jetzt einen Beweis mache, der dann genauso gut mit einer nicht-injektiven Abbildung funktioniert hätte, dann ist es, ja, weiß man eigentlich, dass da was nicht stimmt.
Ja, genau.
Aber dann im Auto ist es mir dann gekommen.
Sehr spannend. Okay, Patrick, was hast du?
Ja, bei mir ist es auch die Diskussionsaufgabe der Serie 9 gewesen. Allerdings ein anderer Teil der Aufgabe für die Leute, die jetzt gerade nicht mehr wissen, was die Diskussionsaufgabe der Serie 9 war. Wir hatten gegeben, einen Körper K, einen K-Vektorraum V, in meinem Fall eine Teilmenge von Vm, die K-linear abhängig war und irgendein Vektorraum Homomorphismus Alpha. Und die Frage war, ist Alpha, ist nicht Alpha, sondern ist M hoch Alpha, also das Bild von M unter Alpha, zwingend wieder K-linear abhängig? Passiert das immer oder gibt es Beispiele, wo es eben mal nicht passiert? Und mein Vorgehen ist meistens so, ich stelle eine Vermutung an und versuche mit den bekannten Methoden aus Erfahrungen, Wissensschatz bisher, zu versuchen, diese Vermutung zu beweisen. Und manchmal klappt es dann auf Anhieb und manchmal nicht.
Ja, und wenn es nicht klappt, dann kann es daran liegen, dass die Vermutung, die man hat, falsch ist.
Richtig.
Und das war bei dieser Diskussionsaufgabe wirklich toll. Da gab es so ein paar Dinge, bei denen man erstmal intuitiv denkt, ja, das ist bestimmt so. Das war aber nicht so. Und das war auch genau der Sinn der Aufgabe, da gewisse Dinge in Frage zu stellen. Wir greifen das in der Vorlesung nochmal auf, genau dieses Thema. Und dann werde ich an den Stellen, wo ich Bezug darauf nehme, auch ganz explizit sagen, da haben wir eine Diskussionsaufgabe gesehen, das geht schief, wenn man diese und jene Voraussetzung nicht hat. Und dann werden Sie wissen, was ich meine. Okay, was ich ganz spannend fand jetzt, war dieses, manchmal verbeißt man sich in eine Sache, man hängt fest, man kommt nicht weiter, man sieht nicht, was der nächste logische Schritt sein könnte. Und Leute gehen damit ganz unterschiedlich um. Manche kritzeln dann einfach drauf los, irgendwas, was nur vage was mit dem Thema zu tun hat und vielleicht kommt am Ende irgendwas raus. Manche werfen es in die Ecke und gehen spazieren oder schlafen erstmal drüber oder gehen eine Waffel essen. Was bei mir häufig schon funktioniert hat, war, mich so lange mit dem Problem zu beschäftigen, bis mir nichts Neues mehr dazu eingefallen ist. Also bis ich wirklich immer wieder vor die gleiche Wand gelaufen bin und nichts Neues mehr passiert. Und dann aufzuhören, denn dann kommt die Idee, im Schlaf oder unter der Dusche oder beim Schuh zu binden. Das funktioniert fast immer und ich kenne viele Leute, bei denen das so ist. Die beschäftigen sich wirklich bis zur Erschöpfung damit, bis ihnen nichts mehr einfällt. Und dann auf einmal in einem völlig unerwarteten Moment kommt es. Und witzigerweise sagen ganz viele unter der Dusche, warum auch immer.
Das Problem kenne ich noch. In der Endphase von meiner Promotion habe ich auch so bis spät abends, nachts noch im Institut gesessen und gearbeitet und irgendwann dann gesagt so, nee, jetzt geht nichts mehr. Wir waren damals in der Herrenstraße, also 6 Minuten mit Schuhe anziehen von meiner Wohnung entfernt. Und genau nach 3 Minuten Fußweg ist es mir dann immer aufgefallen, wie es geht. Und ich war kurz davor, zurückzugehen oder lieber dann doch nach Hause. Mhm. Irgendwann habe ich mir Kreide mitgenommen und überlegt, ob ich das einfach auf die Straße schreibe.
Auf den Gehweg. Und am nächsten Morgen wundern sich die Leute, was da steht. Das wäre wirklich ziemlich witzig. Eigentlich müsste man das mal machen, so als Kunstprojekt. Beweis auf Gehweg. Okay, dann interessiert mich jetzt aber von den anderen beiden auch noch so eine Situation, ein besonderer Moment, wo euch die Lösung für ein Problem eingefallen ist. Erzählt mal, eine Geschichte, ein Moment, wo euch irgendwie auf ungewöhnliche Art eine Lösung aufgefallen ist.
Möchtest du zuerst? Oder hast du gerade noch
eine Lösung? Ich überlege.
Mara überlegt. Okay, dann darf Patrick anfangen. Mara überlegt noch.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Problem es war, aber es war einfach nur die Tatsache, dass ich das, was ich zu meinem Problem gemacht habe, die Argumente, die ich gesammelt habe, alles, was ich darüber nachgedacht habe und alles, was ich aufgeschrieben habe, irgendwie kommuniziert habe mit anderen Menschen. Mhm. Einfach mal vorgestellt habe, was ist das Problem, wie möchte ich an das Problem rangehen, was sind meine Ideen, was sind meine Beispiele, sehe ich was an den Beispielen. Allein durch diese Kommunikation ist dann, das war mit Paula, glaube ich, und Imke zusammen, allein durch diese Kommunikation ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Und ja. Der Beweis war im Kopf. Noch nicht aufgeschrieben, aber er war im Kopf.
Das ist der Klassiker. Das ist so ähnlich wie das, was Mara erzählt hat. Ja. Sie hat mit sich selbst gesprochen. Manchmal braucht man andere Menschen. Ich gehe ja auch manchmal einfach zu euch ins Büro und sage, Moment, bitte mal kurz zuhören, vielleicht bin ich blöd. Und dann rede ich im Wesentlichen mit mir selber. Es ist dann halt was anderes, weil eine andere Person da ist und mir zwischendurch zunickt oder irgendeine Frage stellt. Aber im Wesentlichen erkläre ich es mir dann auch selber. Es geht darum, das nochmal auszusprechen.
Und das passiert mir auch öfters mal bei der vorletzten Vorlesung, die ich vertreten habe, in Lineare Algebra. Da bin ich kurz vorher nochmal die Vorlesung durchgegangen und dann hing ich an irgendeiner Stelle und ich hatte schon voll Panik, weil um 12.15 Uhr ging die Vorlesung los oder um 10.15 Uhr und es war irgendwie 20 Minuten vorher und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das hier an der Stelle geht. Aha. Und dann bin ich zu Imke rüber, war schon so leicht hektisch und habe so gesagt, ich muss dich mal ganz schnell was fragen, ich habe gleich Vorlesung und ich weiß hier gerade nicht, wie das geht. Habe ihr das dann erzählt und dann in dem Moment ist es mir dann selber völlig klar geworden. Genau.
Manchmal steht man einfach nur auf dem Schlauch und ich kenne das aus der Vorlesung, dass man da steht, man steht vor der Tafel, alles steht da und man ist aber einfach zu blöd in dem Moment, das zu sehen. Das kann echt passieren.
Da hat man dann ja die Studenten, die
das genau, wenn man sagen. Glück hat. Genau, ja. Imke, du hattest auch noch was.
Ja, ich wollte nur zu dem Thema noch sagen, als ich studiert habe, wollte mein Partner mir gerne eine Kassette aufnehmen, bei dem er abwechselnd, ja, verstehe ich, nein, das musst du mir jetzt genauer erklären.
Wieso geht das?
ja, da gehe ich mit.
Ich glaube, da habe ich ein Gegenbeispiel.
Einfach durcheinander sagt, weil er meinte, wenn ich Aufgaben löse, muss ich immer laut sprechen und eigentlich ist es egal, wer zuhört.
Das ist ziemlich witzig. Man könnte auch Kuscheltiere dafür abordnen. Die sagen dann halt vielleicht nicht so viel, aber könnte auch funktionieren. Ich habe schon von Studis gehört, dass sie ihre Seminarvorträge Probe gehalten haben vor einer großen Bande von Kuscheltieren.
Das wäre doch auch mal ein schöner Podcast, oder?
Das wäre, oh ja.
Abwechselnd, ja, nein. Das müssen Sie mir genauer erklären.
Das ist eine Idee. Oh, und dann ist die Frage, ist das jetzt Podcast für Menschen, die wollen, dass man ihnen aufmerksam zuhört, oder ist das Podcast zum Einschlafen? Darüber können wir nochmal diskutieren. Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar würde ich jetzt darum bitten, dass alle einmal kurz, vielleicht auch wieder in einem kleinen Beispiel, erklären, was so der typische Denkprozess ist von einer Ideensammlung hin zu einem tatsächlich verständlichen Beweis. Wer möchte anfangen?
Also wie ich ja schon gesagt hatte, was bei mir eigentlich der typische Weg ist, ist, dass ich mir, das versuche ich auch meinen Studenten in der Übung immer, mit denen das so ein bisschen zu machen, dass ich mir den Anfang überlege vom Beweis und das Ende. Weil das, wenn einem das nicht klar ist, dann weiß man auch gar nicht, was man tun muss. Und als Studentin war mir das noch gar nicht so bewusst, wie viel es wirklich bringt, dass man das Ziel vor Augen hat. Ich habe als Studentin öfters mir die Voraussetzungen genommen und habe dann damit irgendwie rumgerechnet oder in alle möglichen Richtungen da was versucht, aber eben so ja in Hoffnung darauf, dass irgendwann das rauskommt, was ich haben will. Aber es war eben nicht zielgerichtet. Und wenn man aber weiß, was man am Ende eigentlich haben will, wo man hinkommen will, dann kann man viel besser darüber nachdenken, wie man jetzt die Voraussetzungen benutzen kann, um dahin zu kommen. Und funktioniert natürlich nicht immer so schön wie eine Einbahnstraße. Manchmal geht man auch ein paar Irrwege und Umwege. Was mir dann immer hilft, ist es wirklich ganz viele Beispiele zu betrachten. Oder zumindest mal ein paar Beispiele, um das Problem irgendwie besser greifen zu können, um da ein bisschen ein Gefühl für zu bekommen. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man wirklich so ein Blatt Papier dann voll gekritzelt hat und wenn man dann irgendwann auf die Lösung kommt, das dann nochmal ordentlich aufzuschreiben. Also dann kann man auf einmal in alles, was man sich so überlegt hat, so eine Struktur reinbringen. Manchmal hat man auch so ein paar Fetzen von Sachen, die gelten, aber hat noch nicht so diese logische Reihenfolge. Und am Ende kann man sich dann überlegen, okay, was folgt jetzt aus was und wie ist jetzt die richtige Reihenfolge darin?
Das zeigt, ich glaube, dass da nochmal deutlich wird, was der Unterschied ist zwischen so bin ich drauf gekommen und so erkläre ich das Argument einer anderen Person. Denn so bin ich drauf gekommen, ist eher der Schmierzettel. Also das hatte ich mir alles überlegt, die Hälfte ist überflüssig, dann ist auch noch irgendwas falsch. Und irgendwo dazwischen sind aber Argumente, die funktionieren. Das versteht aber kein Mensch. Das heißt, ich muss es dann noch in eine Reihenfolge bringen, die für eine andere Person nachvollziehbar ist. Ja. Das ist für mich der Unterschied zwischen Schmierzettel und wirklich abgegebener
auf
Lösung.
Auf einem Schmierzettel kann man auch mal von hinten wirklich überlegen, dass man also beim Ziel anfängt, und rückwärts
und überlegt, wie komme ich da hin? Genau, zumal man ja dann auch Material hat, zum Beispiel aus der Vorlesung oder aus anderen Aufgaben, dann könnte man sich erinnern, da sollte man noch sowas Ähnliches zeigen, wie haben wir das denn da gemacht? Und dann könnte man gucken und schauen, funktionieren vielleicht manche Argumente jetzt so ähnlich? Ja, also Riesenzustimmung von mir, wenn das Ziel klar ist, dann ist gut, wenn man das vor Augen hat. Bei offenen Fragen heißt das ja dann, dass man vorher auf dem Schmierzettel gucken muss, was ist meine Vermutung? Was denke ich, was das Ziel ist, wo ich hin will? Und da kann es dann passieren, dass man vor lauter Zielgerichtetheit auf einmal Dinge zeigt, vermeintlich, die falsch sind. Einfach weil man sich nicht vorstellen kann, dass das, was man zeigen will, falsch ist. Da bräuchte man also eine Variante dieser Herangehensweise. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass bei dem, was du beschrieben hast, jetzt so eine äußere Struktur da ist. Ein Beweis beginnt mit dem, was ich weiß, und er endet mit dem, was ich zeigen möchte. Und dazwischen können dann ganz viele unterschiedliche Dinge passieren. Vielen Dank, das war sehr interessant. Dankeschön. Wer möchte als Nächstes? Imke.
Jetzt, nachdem ich Mara gehört habe, ist mir auch wieder klar geworden, dass ich ein Bild zum Beweis finden, gerade bei Übungsaufgaben, wo halt ganz klar ist, das möchte ich zeigen, im Kopf habe. Und zwar ist es das Bild von einem Labyrinth. Also eigentlich, ich fange irgendwo an und ich möchte irgendwo hin. Bei Übungsaufgaben ist es ganz klar, wo ich hin will, nämlich zu dem Turm in der Mitte. Und viele Wege führen wahrscheinlich dahin. Und es gibt aber auch viele Sackgassen. Und wenn man dann irgendwann verstanden hat, wie das richtig funktioniert, dann hat man auf einmal den Blickwinkel geändert. Dann sitzt man nicht mehr im Labyrinth und versucht irgendwie einen Weg zu finden. So ging es mir ganz häufig bei Übungsaufgaben. Sondern jetzt vom Dozentenstandpunkt aus oder auch wenn man dann wirklich so tief in der Übungsaufgabe drin sitzt, dass man es verstanden hat, dann guckt man auf einmal von oben auf das Labyrinth und sieht ganz genau, welches der kürzeste und der schönste Weg eigentlich ist.
Ja, stimmt. Das kann man natürlich, wenn man drin sitzt, noch nicht erkennen.
Ja, genau.
Das ist ein sehr spannendes Bild. Ich habe für manche Situationen noch ein anderes, aber ich möchte erstmal Patrick zu Wort kommen lassen. Danke.
Ich habe auch verschiedene Bilder. Was ich aber zu Maras die Äußerung noch sagen möchte, ist, dass ich in meiner Forschung sogar manchmal einen zweiten und dritten Schmierzettel anfertige. Der erste besteht dann meistens so einfach aus ein paar Beispielen, so ein paar Argumente fischen. Der zweite ist dann schon so, okay, ein bisschen detaillierter aufschreiben, aber noch nicht so über jedes Argument sich genau bewusst machen. Und bis dann irgendwann ein fertiger Beweis dasteht, muss ich vorher alle Argumente, die ich getroffen habe, wirklich im Detail durchdacht haben und mich selber fragen, stimmt das, was ich da aufgeschrieben habe, wirklich? Stimmt das in meiner Situation? Habe ich vielleicht zu viele Voraussetzungen in meinem Kopf in dieses Argument mit eingespielt? Mhm. Habe ich zu wenig verwendet? Und alles solche Fragen, kann ich zu einem bestimmten Argument ein Gegenbeispiel konstruieren in meiner Situation? Alles sowas. Und dann entstehen so 3, 4 Schmierzettel. Ich habe teilweise Ordner voll Dokumente, einfach nur, wo ein Fall betrachtet wird, bevor am Ende wirklich ein Beweis fertig dasteht. Und ich stelle mir das immer so vor, ich schwimme in einem See. Ich schwimme in einem See, erstmal nur so an der Oberfläche. Und wenn ich das Problem wirklich durchdringen will, wenn ich den Grund erkunden möchte, dann muss ich irgendwie hinabtauchen, bis zum Grund.
Und manchmal dauert das lange.
Und manchmal dauert das lange.
Ja. Ich habe übrigens endlos Schmierpapier, nur so zur Information. Um ein weiteres Bild einfach nur noch mit reinzuwerfen, was bei mir manchmal zutrifft, wenn ich eine Situation untersuche, die sehr abstrakt und sehr allgemein ist und wo ich erstmal keine Ahnung habe, was passiert. Das fühlt sich so an, als würde ich in einen Raum reinkriechen, der komplett dunkel ist und ich vermute, dass da irgendwo Möbel sind, an denen ich mir den Kopf stoße, aber ich weiß es nicht so genau und dann fange ich an zu tasten und zu gucken. Irgendwann stehe ich vielleicht auf und wenn ich wirklich verstanden habe, was los ist, habe ich den Lichtschalter gefunden und kann dann gucken, ah, so sieht der Raum in Wirklichkeit aus und ach ja, da hinten, da habe ich mir dreimal den Kopf gestoßen. Hallo, lieber Sessel, schön, dass wir uns kennengelernt haben. So ungefähr fühlt sich das manchmal an. Aber es hängt von der Fragestellung ab und es ist ein Riesenunterschied, ob man ein kleines Problem bearbeitet, das man schon so ähnlich mehrmals gelöst hat, sodass man ein paar Standardargumente im Kopf hat, wo es eher darum geht, finde ich jetzt das richtige Argument oder habe ich eine gute Reihenfolge, wie ich die Sachen anwende, um schnell zum Ziel zu kommen, oder ob es eine völlig offene Frage ist, man hat keine Ahnung und im Prinzip muss man sich an jeden Strohhalm klammern, um irgendwie weiterzukommen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Wir versuchen natürlich jetzt, Sie zu trainieren, dass Sie erstmal in kleinen Situationen üben, sich selbst und ihrer Intuition zu vertrauen und Dinge auszuprobieren, um dann mit mehr Erfahrung auch schwierigere Aufgaben lösen zu können. Und jeder Irrtum hat einen Lernprozess im Schlepptau. Jedes Mal, wenn Sie gegen eine Wand laufen, jedes Mal, wenn Sie so einen dummen Fehler machen und sich dann in den Hintern treten möchten, haben Sie was gelernt. Und deswegen sage ich ja immer, es gibt keine dummen Fragen, Fehler sind nicht schlimm. Im Gegenteil, wenn wir sie gemeinsam machen, dann lernen wir noch was dabei. Und wir alle machen das ständig. Wenn wir an unseren Problemen arbeiten, machen wir ständig Fehler. Oh, wir schreiben ständig irgendwelchen Quatsch auf. Wir verlaufen uns. Wir denken, dass irgendwas gilt, was in Wirklichkeit aber falsch ist. Und das sind dann die Momente, wo wir uns eben auch in den Hintern treten und dann miteinander reden und sagen, ja, aber völliger Quatsch hier. Ich habe sofort ein Gegenbeispiel.
Ja, gut. Guter Hinweis ist immer, wenn man geschrieben hat, offensichtlich gilt.
Genau. Wenn da steht, offensichtlich gilt, dann ist es häufig auch mal falsch. Ja. Und da ist dann gut, dass wir einander haben, dass wir miteinander reden können. Wir machen das hier auf der Kollegenebene und wenn Sie das auf Ihrer Ebene, auf der Studieebene oder auch mit den Leuten im Tutorium und in der Übungsgruppe und so machen, dann ist das super. Da können Sie das üben, dass Sie einfach miteinander und mit uns sprechen und immer wieder sich herausfordern. Was ist mein Denkprozess? Stimmt das wirklich alles, was ich mir überlegt habe? Habe ich irgendwas nicht bedacht? So, kleine Schlussrunde. Haben wir irgendwelche wichtigen Aspekte vielleicht noch nicht angesprochen? Hat jemand noch irgendwas anderes zu dem Thema zu sagen, aus eigener Erfahrung oder Erfahrung mit den Studis?
Ich glaube, ich möchte eine Sache noch sagen. Es ist nicht so, dass einem Beispiele wirklich immer helfen. Also natürlich kann man an Beispielen viel sehen, aber manchmal ist es so, dass man sich gerade von den Beispielen, die man hat, loslösen muss und sich wirklich darauf berufen muss, was ist jetzt eigentlich wirklich das Wesen von der Sache, die ich hier betrachte. Und da irgendwie versuchen, ja, das Abstrakte dahinter zu erkennen, weil man damit schließen will. Also bei dem Problem, mit dem ich angefangen hatte, mit diesem Absolutbetrag, da war es im Endeffekt so, dass ich mich komplett von dem Beispiel loslösen musste und erkennen musste, dass eigentlich dahinter eine Äquivalenzrelation steckt. Mhm. Und mein Problem war halt, dass ich zu lange an dem Beispiel festhing. Mhm. Das heißt, wenn man mit den Beispielen nicht weiterkommt, hilft es einem manchmal auch, die einfach zur Seite zu legen und nur auf die Definition zu starren.
Ja, und ich glaube, es hängt auch davon ab, was für Beispiele man betrachtet. Denn die Beispiele, die einem am vertrautesten sind, sind vielleicht nicht die, mit denen man was lernt. Bei manchen Fragen vielleicht schon, aber je schwieriger die Fragestellung ist, desto wichtiger sind ja eigentlich die extrem abstrusen, abgefahrenen, komplett degenerierten Beispiele, an die kein Mensch denkt. In denen passiert irgendwas Komisches und das hätte man bei den Alltagsbeispielen nicht gesehen. Dementsprechend hätten einen die Alltagsbeispiele vielleicht zu einer Schlussweise verleitet, die gar nicht so allgemein funktioniert. Das kann passieren. Deswegen bombardieren wir sie ja auch immer mit komischen Beispielen in der Hoffnung, dass wenn sie so arbeiten, und es hilft ja tatsächlich häufig, so zu arbeiten, dass sie dann aber eben auch nicht bei ihren drei Lieblingsbeispielen stehen bleiben, sondern sich auch noch Sachen angucken, die ein bisschen ungewöhnlicher sind.
Ja, ich glaube, es macht aber einen Unterschied, ob man jetzt wirklich forscht und eigene Sachen entdecken will oder ob man Übungsaufgaben löst. Weil bei Übungsaufgaben steht ja schon der allgemeine Zusammenhang da, den man beweisen soll. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass den Studenten noch gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich da für eine Aufgabe haben, was da eigentlich steht. Und sofort anfangen, die Aufgabe zu lösen. Und da sage ich halt immer den Studierenden, dass sie lieber nochmal einen Schritt zurückgehen sollen und sich erst nochmal klar machen sollen, was in der Aufgabe eigentlich steht. Und das geht meiner Meinung nach ganz gut durch Beispiele, wie zum Beispiel in der letzten Übungsserie war ja das mit der Projektion. Mhm. Und wenn man sich da mal das an Beispielen klar macht, mal den R auch N nimmt und dann die Projektion Pi 1, Pi 2 und so, dann versteht man, was diese Abbildung überhaupt tut. Also erstmal, um die Aufgabenstellung zu verstehen, ist es, denke ich, enorm wichtig, sich Beispiele zu überlegen. Aber klar, wenn man natürlich selbst forscht und noch mehr entdecken will, dann muss man sich von den Beispielen auch loslösen können.
Ich sage ja auch nicht, man soll keine Beispiele betrachten, sondern nur, man muss sich bewusst sein, dass manchmal einfach die Beispiele nicht mehr ausreichen.
Ja, und dass die vielleicht nicht alles zeigen. Der Klassiker sind wahr oder falsch Fragen, bei denen man so an seine drei Lieblingsbeispiele denkt und da klappt alles und die Aussage ist im Allgemeinen aber falsch, weil man an irgendein komisches Beispiel nicht gedacht hat, sieht man das dann nicht. Das ist so der Klassiker. Das ist auch einer der Gründe, warum ich totaler Fan dieser Aufgaben bin. Wahr oder falsch? Oder geht das nicht? Oder so einfach, weil man da immer wieder mit seiner Intuition vor die Wand läuft, weil man in Beispielen denkt und weil man auf die Art und Weise lernen kann, noch andere, komischere Beispiele zu sammeln und denen eben auch nicht immer zu vertrauen. Ansonsten, also wo ich total übereinstimme mit dem, was Mara gesagt hat, ist, dass wenn man noch dabei ist, eine Aufgabenstellung zu verstehen, dass dann Beispiele sehr wertvoll sind, um erstmal zu gucken, was ist das hier für eine Situation? Was könnte ich da jetzt für diesen Vektorraum mal konkret einsetzen? Was könnte ich jetzt für diese Abbildung mal konkret einsetzen? Was könnte ich mir da jetzt konkret angucken, um zu verstehen, wie es läuft? Um nicht die ganze Zeit das Gefühl zu haben, dass ich da so im luftleeren Raum herumwurschtle. So, Patrick wollte sich auch noch äußern?
Genau. Stichpunkt Wahr- oder Falschaufgaben. Ich muss dazu sagen, ich habe selber bei Frau Waldecker die lineare Algebra gehört im Wintersemester 2011/2012. Das ist also schon ein paar Jährchen her. Damals gab es auch schon diese Wahr- oder Falschaufgaben und diese offenen Fragestellungen. Und ehrlich gesagt, ich habe sie gehasst. Ich habe sie wirklich, wirklich gehasst, weil man wirklich nachdenken musste. Und weil es war halt nicht, zeige das und das, sondern gilt das? Ist das immer so? Ist das manchmal nicht so? Ist das mal immer nicht so. Ich habe es wirklich gehasst. Und heute liebe ich sie, diese Aufgaben. Weil es irgendwie, ich habe gemerkt, dadurch, dass ich auch angefangen habe zu forschen in der Mathematik, habe ich gemerkt, wie viel mir diese Wahr- oder Falschaufgaben einfach gebracht haben, um Beispiele zu konstruieren.
Naja, und um eben mit offenen Fragen umzugehen. Das richtige Leben besteht aus Wahr- oder Falschaufgaben oder aus denen, die wir nicht wissen und nicht aus das gilt, zeigt es mal.
Ja, eben. Und einen Punkt habe ich noch, der mir wichtig ist zu sagen, über alles, was wir hier gesprochen haben, das Einzige, was gefehlt hat, ist der Faktor Zeit. Forschung braucht Zeit. Fragen stellen, Fragen beantworten braucht Zeit. Es ist wichtig, sich diese Zeit auch zu nehmen, finde ich.
Ja, und es ist normal, dass Leute unterschiedlich lange brauchen. Ja. Also es ist wirklich völlig normal. Manche brauchen lange, um die Fragestellung zu verstehen. Aber wenn sie die verstanden haben, ist sofort die richtige Idee da.
Ja.
Und andere verstehen die Frage sofort, haben dann aber Schwierigkeiten, zusammen zu puzzeln, was jetzt aus ihrem Wissen da irgendwie zum Argument führen könnte.
Und meine Meinung ist sogar dazu, dass bei 95% der Leuten es nicht hilft, die Übungsaufgaben erst einen Tag vor Abgabe sich überhaupt anzuschauen. Denn Mathematik passiert nicht dadurch, dass man den Druck hat, sondern Mathematik passiert durch Kreativität, durch Zeit, darüber nachzudenken, durch Ideensammlung.
Ja, und manchmal eben, da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, deswegen bin ich dir dankbar, dass du den Faktor Zeit angesprochen hast. Manchmal kommt eben eine Idee nicht sofort und auch nicht nach 3 Schmierzetteln, sondern weil man sich Zeit gegeben hat, im Innern, im Unbewussten das alles so ein bisschen rödeln zu lassen. Das heißt, manchmal ist der einzige Trick, die Aufgaben sich 2 Tage vorher schon mal anzugucken, durchzulesen, zu gucken, verstehe ich die Fragestellung, verstehe ich alle Begriffe, die da stehen, habe ich eine Idee, wenn ja, schön, wenn nicht, dann halt nicht. Und es dann aber auch nochmal so sacken zu lassen. Denn unser Gehirn tut dann in der Zwischenzeit fantastische Dinge, wenn wir denken, wir machen eigentlich was anderes, so wie duschen oder Waffeln essen. Und auf einmal kommt dann aus dem Unbewussten eine Idee, wenn wir das nächste Mal vor dem Blatt sitzen. Ich glaube, dass der Faktor Zeit eine Riesenrolle spielt und deswegen bin ich froh, dass das noch angesprochen wurde. Dieses Unbewusste, was da passiert, wenn wir neue Verknüpfungen schaffen, was unser Gehirn da macht, ist unglaublich. Das macht da im Schlaf ganz spannende Dinge, aber auch sonst, wenn wir einfach nur an was anderes denken, dann aktivieren sich auf einmal Bereiche nur, weil wir vorher schon mal über dieses Problem intensiv nachgedacht haben. Sei es eine Übungsserie, sei es eine Forschungsfrage, ganz egal. Und wenn Sie jetzt drüber nachdenken, dann fallen Ihnen bestimmt Situationen ein, wo das auch bei Ihnen schon mal so war. Sie haben über irgendwas nachgedacht, sind da gegen eine Wand gelaufen, kamen nicht weiter und dann irgendwann in einem unerwarteten Moment, nachdem ein bisschen Zeit verstrichen war, da kam dann auf einmal was. Tatsächlich würde ich mich sogar freuen, solche Geschichten von Ihnen zu hören. Erzählen Sie es mir oder erzählen Sie es Jean-Luc. Jetzt frage ich nochmal in die Runde, ob es noch letzte Anmerkungen gibt zu diesem Thema. Die Leute schütteln mit dem Kopf und lächeln.
Nicht verzweifeln.
Ach, danke, Mara. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir alle laufen mit dem Kopf gegen die Wand.
Ja. Und man sieht es bei mir.
Der Trick, bei mir übrigens auch. Der Trick ist nicht zu verzweifeln. Dann darf ich mich bei der Runde herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für den Gedankenaustausch, für die Ideen, auch für manche Aspekte, die mir selber jetzt so gar nicht eingefallen wären. Ich freue mich, dass es eine gute Idee war, das so in dieser Runde zu besprechen und nicht einfach alleine zu dem Thema zu quatschen. Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffen, dass Sie Spaß bei dieser Folge hatten. Wenn Sie noch Fragen oder Ideen haben, sprechen Sie mich an und ich laufe jetzt um die Ecke und starte noch ein bisschen Weihnachtsmusik für Sie zum Ausklang dieser Podcast-Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!